الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بقين مثل نام الله دس جنيدني دس جنادن فون دس جنيدجن الله زيغ من هاي البمهات سشكايت لكن بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah Azza wa Jal unsere Sünden vergeben, möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns erbarmen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns trösten, uns Rechtleitung geben und uns Versorgung geben, von wann wir nicht damit rechnen. Allahumma amin. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr hervorgehen mit nützlichem Wissen, gesegnetem Wissen, das uns zur Handlung anregt und ein Argument für uns ist am Tag der Auferstehung und kein Argument gegen uns ist. Möge Allah also dieses Bittgebet uns erhören und uns Ikhlas geben. Meine lieben Geschwister, angekündigt wurde ja der Vortrag oder die beiden Vorträge unter dem Titel Fiqh des Fastens, richtig? Da erwarten wir in der Regel rechtliche Bestimmungen über das Fasten, wie man fastet, wer fasten muss und so weiter und so fort. Und es gibt grundsätzlich zwei Vorgehensweisen, um solch ein Thema zu erläutern. Das eine ist, dass man ein entsprechendes Fiqh-Buch in die Hand nimmt und dieses liest und dieses versucht zu verstehen. Das ist die Art und Weise, die vielleicht gerade im deutschsprachigen Raum meistens angewandt oder Anwendung findet. Die zweite Art ist, dass man nicht ein Buch einer bestimmten Rechtsschule oder eines bestimmten Fiqh-Gelehrten nimmt, sondern dass man sich direkt mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt mit den Aussprüchen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, was über ihn berichtet wird, was er gesagt hat und was er getan hat, dass man sich direkt mit diesen Hadithen beschäftigt. Und diese zweite Vorgehensweise ist es, die wir heute inshallah wählen möchten. Beide Vorgehensweisen haben ihre Vorteile. Ich sage inshallah keine Nachteile, wie es in der Tat im eigentlichen Sinne. Aber jedes hat seine spezifischen Vorteile. Liest man ein Buch über Fiqh des Fastens, sind die Themen geordnet, gut strukturiert und die Gedankenabfolge ist logisch nachvollziehbar. Und der Autor schreibt für den Leser. Der Autor schreibt für den Leser alles, was er an rechtlichen Bestimmungen aus den Ayat und aus den Hadithen abgeleitet hat, hat das für dich sehr schön geordnet, manchmal auch geschmückt oder sehr oft auch geschmückt mit Beweisen, sodass es eigentlich der Weg ist, der den meisten Leuten einfach fällt. Die zweite Art und Weise ist, wie Sie bereits gesagt haben, dass man sich mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt beschäftigt. Und das hat natürlich den Nachteil, dass wenn der Lehrer nicht kompetent genug ist, er viele Sachen übersehen wird, die ein Rechtsgelehrter sieht. Und es kann auch sein, dass die gedankliche Reihenfolge nicht so ist wie in dem Fiqh-Buch. Und es kann auch sein, dass viele Themen außen vor gelassen werden. Aber der riesige Vorteil ist natürlich, dass man sich Nummer 1 direkt mit den Hadithen und dem Wortlaut der Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Zweitens, dass man lernt, was authentische Hadithe sind. Drittens, dass man lernt, abzuleiten und zu denken. Das heißt, das eigene Gehirn wird zum Denken angeregt, denn wir schauen uns den Hadith an und schauen, was kann man aus dem rechtlich ableiten, natürlich im Rahmen dessen, was unsere edlen Vorfahren, meine ich damit die Gelehrten, bereits schon natürlich abgeleitet haben. Und diese zweite Vorgehensweise, die wählen wir heute bi'idhnillahi tabaraka ta'ala und wir schauen, wie weit wir dabei kommen. Es gibt verschiedene Bücher, in denen die Hadithe über rechtliche Bestimmungen auf Arabisch Ahkam Shari'a zusammengefasst worden sind und nach bestimmten Kriterien. Und das, und damit wir nicht zu lange ausweiten bei diesem Thema, das Buch, was ich heute für euch vorbereitet habe, ist, oder das Buch, aus dem ich heute euch referieren werde, ist ein besonderes Buch. Und zwar heißt es auf Arabisch Al-Lu'lu wal-Marjan. Man kann es übersetzen mit die Perle und die Koralle. Und dabei geht es um Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt könnte jemand sagen, das ist doch logisch. Sagen wir nein, das ist nicht logisch, weil die Hadithe sind unterschiedlicher Art. Ein Hadith ist ja nichts anderes als eine Überlieferung in diesem Sinne und kann auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt werden, kann aber auch über einen Sahabi zurückgeführt werden, kann auch über Menschen danach zurückgeführt werden. All das nennt man Hadithe. Und in diesem Buch geht es um Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, es geht um die authentischsten Hadithe. Und zwar diejenigen, die sich sowohl im Sahih al-Bukhari als auch im Sahih Muslim wiederfinden. Und der Autor dieses Buches, beziehungsweise derjenige, der diese Hadithe zusammengestellt hat, es ist ein relativ neues Buch, ich glaube letzten Jahrhunderts. Und dieses Buch hat bestimmte Bedingungen. Die Bedingung Nummer eins, wie gesagt, sind Hadithe, die sich sowohl bei Bukhari als auch bei Muslim wiederfinden. Also haben wir die höchste Stufe der Authentizität von Sahih Hadithen. Dann haben wir die zweite Bedingung, dass der Autor, wenn ein Hadith sich sowohl in dem einen Werk als auch in dem anderen Werk befindet, er versucht hat, denjenigen Wortlaut aus Sahih al-Bukhari zu nehmen, der mit dem Wortlaut bei Sahih Muslim am besten übereinstimmt. Warum? Weil die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass die Hadithe in Sahih al-Bukhari die authentischsten überhaupt sind. Warum sage ich die Mehrheit? Weil es gibt manche, die der Meinung waren, dass die bei Muslim authentischer seien. Aber die meisten sagten, dass es bei Bukhari, und das ist auch die richtige Ansicht, inshallah ta'ala. Deswegen hat er den Wortlaut aus Sahih al-Bukhari genommen, allerdings denjenigen, der am ehesten übereinstimmt mit dem Wortlaut im Sahih Muslim. Das ist dieses Buch und dazu möchten wir uns das Kapitel über das Fasten anschauen und in diesem Kapitel über das Fasten befinden sich 79 Hadithe und diese 79 Hadithe werden wir natürlich so viel davon durchnehmen, wie die Zeit es uns lässt. Ich weiß es nicht, jetzt haben wir ein bisschen später heute angefangen, gucken wir mal, bis der Organisator mir einen Stopp sagt. Das Kapitel ist das Kapitel Nummer 13, das heißt das Kapitel über das Fasten. Das erste Unterkapitel ist die Vorzüglichkeit des Monats Ramadan. Zunächst einmal der Monat Ramadan, das ist ja der Monat, der uns bevorsteht und das ist der Monat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran al-Karim herabgesandt hat und das genügt ihm auch schon als Vorzüglichkeit. Denn die Vorzüglichkeit der Worte Allahs subhanahu wa ta'ala im Vergleich zu den Worten der Menschen ist gleich der Vorzüglichkeit Allahs selbst im Vergleich zu seiner Schöpfung. Insofern gibt es nichts Edleres als die Worte Allahs. Und dadurch werden die Sachen edel. Dadurch wurde der Monat so edel. Und dadurch ist auch im Salah dasjenige Teil des Gebetes, der Teil des Gebetes am wertvollsten, den man steht im Gebet. Warum? Weil beim Stehen der edle Koran Karim rezitiert wird. Zweitens möchten wir erstmal verstehen, was heißt überhaupt Fasten? Denn im Wesentlichen geht es ja natürlich bei diesem Monat um das Fasten. Das Fasten auf Arabisch, As-Siyam oder As-Sawm, bedeutet sprachlich gesehen, sich vor einer Sache zurückzuhalten. Sich vor einer Sache zurückzuhalten. Oder innezuhalten. Oder Abstand zu nehmen. Und deswegen sprachlich gesehen faste ich nicht nur, indem ich nichts esse oder nichts trinke, sondern auch, indem ich auf eine bestimmte Sache Verzicht übe. Aber religiös gesehen wissen wir, dass damit das Abstandnehmen von bestimmten Dingen zu bestimmten Zeiten mit einer bestimmten Absicht gemeint. Also mit einer bestimmten Absicht, Abstand zu nehmen vor bestimmten Dingen zu bestimmten Zeiten. Was heißt mit einer bestimmten Absicht? Gemeint ist, natürlich, dass man das, was man unterlässt, für Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt, um sich ihm zu nähern. Man macht das also nicht, um zum Beispiel abzunehmen. Zweitens, man nimmt Abstand vor bestimmten Dingen, wie zum Beispiel Essen und Trinken. Und drittens, zu einer bestimmten Zeit, nämlich ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das ist die Definition des Fastens. Und wir wenden uns jetzt den ersten Hadith aus diesem Kapitel zu. Das ist ein Hadith, ich lese auch direkt die deutsche Übersetzung vor, damit ihr auch Zeit in Schautana dementsprechend spart. Ansonsten wäre es natürlich auch schön, den arabischen Wortlaut dementsprechend zu hören, aber wir begnügen uns mit dem deutschen Wortlaut. Der erste Hadith ist der Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat: Wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, werden die Tore des Himmels aufgerissen und die Tore der Hölle fest verschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, wer weiß, was Ramadan bedeutet und woher das Wort herkommt? Das Wort kommt zum arabischen Ramda und bedeutet starke Hitze. Denn in der Regel, das ist es auf der arabischen Halbinsel, heiß. Und diese, natürlich der Ramadan verläuft das ganze Jahr logischerweise. Also die verläuft die ganzen vier Jahreszeit. Aber trotzdem ist es in der Wüste auch in anderen Monaten relativ warm im Vergleich zu anderen Gegenden. Und dieser Monat, an dem verspürt man besonders diese starke Hitze und sie fällt einem mehr auf als an anderen Monaten aus bekannten Gründen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, werden die Tore des Himmels aufgerissen. Er hat also nicht nur gesagt, die Tore des Himmels werden geöffnet, sondern sie werden regelrecht aufgerissen. Gemeint ist, sie werden ganz weit aufgerissen. Und dieser Ausdruck ist eine Umschreibung für was? Wer kann sich vorstellen, was ist damit gemeint? Die Tore des Himmels werden geöffnet.
Dass man sich die Barmherzigkeit Allahs leichter
erfüllt. Was noch? Na, das ist der, wenn wir das genau wortwörtlich schauen, sehen wir im edlen Koran Karim, dass Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Das heißt, zu ihm steigt das gute Wort empor. Das heißt, die guten Taten, die steigen zu Allah azza wa jalla. Und gerade im Monat Ramadan ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Taten angenommen werden, eben größer als zu irgendeiner anderen Zeit. Manche Gelehrte sagen, dass dieser Ausdruck, die Tore des Himmels, eigentlich das Paradies meinen und nicht den Himmel an sich. Und dass das eigentlich nur, der Überlieferer hat das so ausgedrückt mit seinen Worten, aber der Prophet eigentlich gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, die Tore des Paradieses. Und nach dieser Bedeutung klappt es auch wunderbar. Denn im Arabischen das Wort Sama, was ich jetzt mit Himmel übersetzt habe, bedeutet eigentlich die Höhe. Alles, was oben ist, ist im Arabischen Sama. Ja. Und deswegen werden die Tore dessen, was oben ist, geöffnet. Und das sind die Tore des Paradieses. Acht. An der Zahl. Insofern ist es natürlich auch ein Ausdruck dafür, dass in diesem Monat das Paradies zu erlangen und zu den Glückseligen aufgeschrieben zu werden, größer ist die Wahrscheinlichkeit als zu irgendeinem anderen Zeit des Jahres. Wenn wir bei jedem Wort so lange hinbleiben, dann kommt es nicht langweilig. Ja? Dann werden die Tore der Hölle fest verschlossen, nicht nur verschlossen, sondern fest zugemacht, und das ist die gegenteilige Bedeutung natürlich des Ersten, und die Satane werden in Ketten gelegt. Das heißt also, die Satane werden in Ketten gelegt. طيب, wovon gehen wir aus? Gehen wir davon aus, dass dieses Wort wortwörtlich so gemeint ist, wie es da steht, oder ist das eine Umschreibung für irgendeine Bedeutung, die man darunter versteht? Genau, wir gehen erstmal davon aus, dass damit die wortwörtliche Bedeutung gemeint ist. Warum? Weil Erstmal, weil der Prophet es so gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Das ist Nummer eins. Und wenn er etwas anderes gesagt, sagen wollte, hätte er was anderes gesagt. Nummer zwei ist, vom logischen Standpunkt her, diese Angelegenheit, dass die Satane in Ketten gelegt werden, ist das etwas, was ich mit meinen Augen sehen und meinen Ohren hören und begreifen kann? Nein. Sondern es ist etwas, was zur unsichtbaren Welt gehört, Al-Ghaib, richtig? Und alles, was zum Bereich Al-Ghaib gehört, jetzt kannst du mir sagen, alles, was zum Bereich Al-Ghaib gehört, da dürfen wir uns darüber nur so weit auslassen, wie es auch überliefert worden ist. Es sei denn, du hast es gesehen. Wenn du es gesehen hast, da kannst du darüber reden. Du hast es aber nicht gesehen. Aber jemand hat es dir berichtet, der es entweder gesehen hat oder von seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, eingegeben bekommen hat. Insofern bei solchen Angelegenheiten. Wieso, die entscheidende Frage bei dieser Stelle ist immer, wieso, wenn die Satane in Ketten gelegt werden, werden die sündigen die Menschen immer noch? Erstens, barakallahu fik, weil es nicht nur die Satane gibt, die den Menschen zum Sünden anstiften, sondern auch das innere Ich. Nummer zwei, barakallahu fik, es gibt auch Satan unter den Menschen. Das heißt also, man wird auch von anderen Menschen angestiftet zum Üblen. Und Nummer drei, wie bitte? Die Gewohnheit, das würde passen in das innere Ich, ja. Aber entscheidend noch, das ist auch das, richtig, ja. Ein bisschen halt, alles praktisch ist man selbst daran schuld, ja. Das ist eine Erläuterung. Manche sagen nicht alle Satan aufgrund anderer Überlieferungen, heißt es nämlich, dass die Rebellischen unter den Satan angekettet werden. Und noch eine wichtige Sache. Wenn jemand in Ketten gelegt wird, heißt es nicht, dass er ganz außer Fecht gesetzt ist. Sondern, das ist was bedeutet, dass er eben weniger aktiv ist, als er vorher gewesen ist. Okay? Die sind in Ketten gelegt, heißt nicht, dass sie, weil ihre Art und Weise, die Menschen zu beeinflussen, ist durch die Einflüsterung. Und die Einflüsterung, das sagt, gibt der Hadith nicht her. Wie diese Einflüsterung stattfindet, wissen wir nicht. Deswegen kannst du nicht daraus schlussfolgern sagen, wenn sie gekettet sind, dann haben sie keinen Einfluss mehr auf den Menschen. Steht nicht, so steht es nicht da. Aber was wir sehen in der Wirklichkeit und was auch tatsächlich yani, geschieht, ist, dass die Menschen im Ramadan viel gottesfürchtiger sind. Dass die Menschen im Ramadan viele Sünden unterlassen. Und wie viele Menschen haben es geschafft, im Ramadan vom Rauchen abzukommen? Und sie haben es geschafft, im Ramadan anfangen zu beten, gerade in der Gemeinschaft. Und sie haben das Nachtgebet begonnen und so weiter und so fort. Allein, dass sie fasten, ist die gewaltigste Ibadah in diesem Monat nach dem Gebet. Das ist ja schon die Gottesfurcht. Die Taqwa ist ja schon, dass du das umsetzt, was Allah Azza wa Jalla von dir verlangt hat. Insofern, der Iman in dem Ramadan steigt in den Himmel empor. Und das ist eine Tatsache. Zu anderen Zeiten, beobachtet mal dieses Jahr, inshallah ta'ala, weil es jedes Jahr das Gleiche. Beobachtet mal, wenn der Monat Ramadan vorbei ist und die 6 Tage von Shawwal anstehen. Wie viele Leute schaffen das zu fasten? Sie haben 30 Tage geschafft. Und wenn der Monat 40 Tage hätte, würden sie es auch schaffen. Aber es ist kein Ramadan. Und jetzt fallen diese 6 Tage plötzlich viel schwerer. Und deswegen viele möchten am liebsten direkt nach dem Ramadan anfangen. Aber sagt der Gesetzgeber dir, nein, darfst du nicht. Wartest du mindestens einen Tag. Richtig? Mindestens einen Tag musst du warten. Gehen wir zum nächsten Hadith. Über das auch im nächsten Kapitel. Er sagt, die Überschrift lautet, es ist eine Unterüberschrift. Wir sind jetzt nur bei Unterüberschriften. Immer wenn ich sage Überschrift, dann meine ich ja mit einer Unterüberschrift. Die Pflicht des Fastens im Ramadan aufgrund der Sichtung des Neumondes. Das Fasten zu brechen aufgrund der Sichtung des Neumondes. Und dass, wenn der Neumond am Anfang des Monats oder am Ende des Monats aufgrund von Wolken nicht gesehen werden kann, man stattdessen 30 Tage fastet. Aber die Überschriften im Arabischen, die sind anders als im Deutschen. Also das, im Arabischen, die ziehen das manchmal in die Länge. Also da gibt es Überschriften bei zum Beispiel Sunan Abi Dawud. Der Imam hat eine Überschrift, wo über das, die Art und Weise eines speziellen Gebetes gesprochen hat.
Da hat er die ganze Erklärung des Gebets als eine Überschrift gemacht. Also das geht über Zeilen weg. Wenn du das übersetzen willst, es klappt nicht im Deutschen. Wird dann verzeichnet, wird er dann runter. Ja? Deswegen also, im Arabischen sieht das ganz anders gesehen. Deswegen muss man aufpassen bei Übersetzen, wie man es macht. Ja? Auch im Arabischen zum Beispiel die Konjunktion und zu verwenden. Und ist gar kein Problem. Im Deutschen kriegst du, oder im Arabischen mit dem Wort und einen Satz zu beginnen, ist gar kein Problem. Im Deutschen, der deutsche Lehrer wird dir sagen, Spiel, unterstreichen, Punkt 18. Ja. Wie dem auch sei, dieser Hadith von Abdullah ibn Umar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Das sagt man immer, wenn der Sahabi Sohn eines anderen ist, also Sohn eines anderen Sahabi ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam den Ramadan erwähnte und dabei sagte, fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Und brecht euer Fasten auch nicht, bis ihr ihn wieder seht. Und solltet ihr ihn aufgrund von Wolken nicht sehen können, dann schätzt ihn ab. Dann schätzt ihn ab. Dieser Hadith, noch einmal, fastet nicht, bis ihr den Neumond seht. Und brecht euer Fasten auch nicht, bis ihr ihn wieder seht. Und wenn ihr ihn aufgrund von Wolken nicht sehen könnt, dann schätzt ihn ab. Dieser Hadith geht jetzt um, es gibt ja zwei, wir können über das Fasten, über den Anfang des Fastens und über das Ende des Fastens in zweierlei Hinsichten sprechen. Einmal täglich, wann er beginnt und endet, und einmal, wann der Monat beginnt und endet. Natürlich geht es hier um den zweiten Teil. In diesem Hadith ist ganz klar deutlich, dass es verboten ist für den Muslim, einen Tag als Ramadan zu fasten. Grundsätzlich, es ist verboten für den Muslim, einen Tag im Sinne von Ramadan zu fasten, bis klar und deutlich, dass der Monat eingetroffen ist. Vorher ist ihm verboten. Warum? Weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, fastet nicht. Punkt. Bis wann? Was ist die einzige Ausnahme, die er uns gegeben hat, sallallahu alaihi wa sallam? Wenn der Neumond gesehen worden ist. Dann sagt er, und wenn er nicht gesehen worden ist, dann schätzt eben den Monat ab. Das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Okay? Und deswegen, alle anderen Methoden, angenommen, Leute kommen zusammen und sagen sich, wir möchten ab jetzt, um das den Leuten einfacher zu machen, da der Monat ja manchmal 29 Tage hat, manchmal 30 Tage hat, möchten wir einfach jedes Jahr 29 Tage machen. Oder die anderen sagen, um sicher zu gehen, machen wir immer 30. Also den Monat vorher, den Schaban-Monat oder den Monat Ramadan an sich. Okay? Um es den Leuten einfacher zu machen, schreiben wir meinetwegen, die anderen sagen, wir machen Kalender. Und dann wissen wir immer mindestens ein Jahr im Voraus, wann der Monat Ramadan beginnen wird und enden wird. Und dann wissen wir auch immer sehr schön, wann Eid ist. Und da können die Leute sich dann auch immer frei nehmen. Da kann man auch in der Schule immer Bescheid sagen, wann Feiertag ist. Und da gibt es keine Probleme. Und da kann man natürlich auch dann die Hallen mieten, um sein Eidgebet zu verrichten. Deswegen sagen wir vorher, wann Ramadan beginnt und wann endet. Der Prophet sagt, nein, das ist alles Quatsch. Weil er gesagt hat, fastet nicht, bis ihr den Neumond gesehen habt. Du hast den Neumond nicht gesehen. Wie willst du dann den Menschen ein Jahr voraus schon sagen, dass du an dem Tag so und so anfangen sollst zu fasten und am Tag so und so enden sollst zu fasten? Die Angelegenheit ist nicht komplizierter, als ich euch jetzt erklärt habe. Die ist sehr einfach. Der Muslim, der Allah liebt und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam zum Vorbild nimmt, interessiert das alles nicht. Ob er frei hat, nicht frei hat. Ob er in der Schule ist, nicht in der Schule ist. Das alles ist sekundär. Entscheidend ist Nummer eins, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, fastet nicht, bis ihr ihn gesehen habt. Punkt. Es gibt keine Diskussion darüber. Das ist eine klare Aussage, die ein Deutscher und ein Araber und ein Franzose und ein Chinese nicht falsch verstehen kann. Da gibt es nichts falsch zu verstehen. Wenn die Aussage nicht klar wäre, wie die letzte, schätzt ab. Wenn die Aussage unklar wäre, wie schätzt ab, da könnte man sagen, okay, kann man so verstehen und kann man auch so verstehen. Aber wenn die Aussage eindeutig ist, bis ihr ihn seht, geht nur mit den Augen. Okay? Wenn jemand sagt, ich habe den Monat errechnet, dann hat er den Neumond nicht gesehen. Da kann er das drehen und biegen, wie er will. Aber er widerspricht
diesem Hadith und widersetzt sich dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Das heißt, diejenigen, die sich seinen Befehl widersetzen, sollen sich davor vorsehen, dass sie eine Versuchung treffen könnte oder schmerzhafte Strafe. Was heißt Versuchung? Versuchung ist, dass du von Allah auf die Probe gestellt wirst und diese Prüfung nicht bestehst und deswegen vom gerechten Weg abkommst. Und die schmerzhafte Strafe ist klar. Und deswegen gibt es keine andere Möglichkeit, als sich zu halten an diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir fassen zusammen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat den Beginn und das Ende eines jeden Monats, übrigens nicht nur den Monat Ramadan, sondern jeden Monat. Also jeder Mondmonat hängt von der Sichtung ab, beziehungsweise, wenn nicht gesehen wird, von der Schätzung. Er hat also von der Sichtung abgemacht. Das, damit fassen wir es zusammen. Nummer zwei. Meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fastet erst, wenn ihr den Neumond gesehen habt, als er das gesagt hat und seine Umma angesprochen hat, meinte er damit, alaihi salatu wasalam, alle Menschen? Meinte er damit alle Menschen? Wenn du sagst ja, das heißt, alle Menschen müssen ihn gesehen haben. Und wenn sie ihn nicht gesehen haben, alle, dann darf keiner fassen. Oder ist damit gemeint, dass einer oder zwei oder drei? Okay. Und hiermit, das hat der Prophet ﷺ an anderer Stelle uns erläutert, was jetzt hier nicht vorkommt, weil hier der Autor benügt sich, wie gesagt habe, nicht auf die Hadith von Bukhari allein. Nicht nur die Hadithe von Muslim, nein, die müssen übereinstimmen. Das heißt, es gibt Hadithe, die noch da sind oder außerhalb dieser Werke sind, die authentisch sind, überhaupt kein Problem. Aber was ist denn der Sinn, dass man solch ein Buch schreibt und zusammenfasst? Der Sinn ist, liebe Geschwister, dass man als Muslim zuerst einmal mit den authentischen Hadithen überhaupt anfängt, sie zu lernen. Gerade beim Auswendiglernen. Wir gehen mit dem, was am authentischsten ist. Und danach nimmt man das, was an zweiter Stufe kommt, dritter Stufe kommt. Auch wenn das alles authentisch ist, aber ich beginne mit dem ersten. Deswegen beginnt man mit welchem Buch auswendig zu lernen? Mit Quran Karim. Weil darüber gibt es keine Diskussion. Okay. Zusammengefasst, es reicht, wenn ein einziger redlicher Muslim den Neumond gesehen hat. Was heißt redlich? Redlich heißt, es gibt nichts, was man ihm vorwerfen könnte. Also er ist, man könnte ihm nicht vorwerfen, dass er lügt, was er war. Man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er eine Brille braucht, die er gerade nicht anhatte. Man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er keine Ahnung, also er kennt sich aus mit der Sichtung. Aber es gibt Leute, die sagen, ich habe den Mond gesehen. Und was hat er gesehen? Er meint den Vollmond. Der Vollmond ist nicht das Problem, weil der Vollmond bedeutet was? Du bist mitten im Ramadan. Das heißt, du hast schon die Hälfte verpasst. Okay. Das ist nicht der Neumond. Der Neumond ist eine ganz feine Sichel, so dünn wie ein Haar. Wenn du es siehst und wegschaust, kann es sein, du findest die Stelle nicht mehr. Wisst ihr, in der Nacht, der Mensch schaut ja, wenn wir jetzt ein bisschen Biologie gehen, ja, der Mensch schaut ja mit seinem schärfsten Punkt in seinem Auge. Wie nennt man das? Nee, nicht Pupille. Auch nicht. Es gibt zwei Flecken im Auge. Einen blinden und einen gelben. Okay? Der Blinde, da siehst du nichts. Der schärfste Punkt, wo die meisten Sinneszellen zusammenkommen, im Zentrum, damit schaut man. Deswegen siehst du, wenn du geradeaus siehst, scharf, seitlich siehst du eher verschwommen, unscharf. Aber an dieser Stelle sind nur Stäbchen und keine Zapfen. Deswegen kann man bei Nacht nicht farbig sehen. Wenn du das kannst, bist du eine Ausnahme. Also je dunkler es wird, desto weniger kannst du Farben voneinander unterscheiden. Okay? Und das erschwert natürlich die Sichtung bei solchen. Ihr kennt auch das Phänomen, wenn ihr bei Nacht in den Himmel schaut, gerade bei den Sternen, die wenig leuchten, die sehr schwach leuchten, wenn du drauf schaust, siehst du ihn nicht mehr. Kennt ihr das? Ich habe vorhin gesagt, Stäbchen, ich meinte Zäpfchen, das sind die meisten im Seezentrum.
ja, die Zäpfchen, weil den sieht man farbig. Und deswegen siehst du ja eben nicht nachts so gut, weil die funktionieren nicht nachts so gut. Und deswegen, wenn du dann auf diese helle, auf diesen Stern schaust, der ganz schwach leuchtet, du brauchst ja die Stäbchen, um gut zu sehen. Die sind aber da nicht da. Deswegen siehst du den Stern nicht, wenn du auf ihn schaust, sondern du siehst ihn, wenn du daneben schaust. Und deswegen fällt es immer schwer, solche Sachen zu sehen. Und deswegen zur Barmherzigkeit der Scharia gehört es, dass nur ein einziger Redlicher das sehen muss. Wenn jeder das sehen müsste, das wäre katastrophal. Okay? Das heißt, die anderen fasten. Und hier sehen wir eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Das hat jetzt mit dem Fasten wenig zu tun, aber es geht darum, dass die rechtlichen Bestimmungen grundsätzlich in unserer Religion aufgebaut sind auf die Aussage eines einzigen vertrauenswürdigen Überlieferers. Das reicht vollkommen aus. Stellt euch vor, ein Redlicher sieht für Neumond die gesamte Umma fasten. Ein. Und das gleiche gilt bei den Hadithen des Propheten, wenn es um die Aqida geht, um die Glaubensüberzeugung geht. Oder ob es um das Gebet geht oder das Fasten, egal worum es geht. Es reicht ein einziger authentischer Hadith für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und du musst danach handeln, bist dazu verpflichtet. Ja. Weil ich sage das, weil es gibt im Laufe der islamischen Geschichte und auch heutzutage gibt es Leute, die die Menschen zweifeln lassen wollen über die Authentizität der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Umma seit 1400 Jahren handelt danach. Egal ob es um Aqida geht, egal ob es um Salah geht, egal ob es um das Fasten geht, egal ob es um Zakat, egal worum es geht. Ein authentischer Hadith und sie handeln schon danach. Fein. Schauen wir uns den nächsten Hadith an. Entschuldigung, bleiben wir bei dem letzten oder dem Hadith noch mal ganz kurz. Fastet nicht, bis ihr den Neumond gesehen habt. Gemeint ist der Neumond von Ramadan. Fastet er und fastet und brecht euer Fasten nicht, bis ihr ihn wieder gesehen habt. Gemeint ist der Neumond von Shawwal. Und dann sagt er, solltet ihr ihn nicht sehen können aufgrund von Wolken, dann schätzt ab. Und dieses Abschätzen, was damit gemeint ist, das lasse ich jetzt offen, weil das kommt gleich in Shawwal. Der Autor hat das nicht außen vor gelassen. Schätzt ab. Das heißt, geht davon aus. Wovon soll ich ausgehen? Das werden wir gleich sehen. Im nächsten Hadith von Abdullah ibn Umar, Hadith Nummer 3 jetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Monat hat so und so viel, so und so viel und so und so viel. Das heißt 30. Danach sagte er, und so und so viel und so und so viel und so und so viel. Das heißt 29. Er sagte einmal 30 und einmal 29. Was bedeutet dieser Hadith? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas in diesem Hadith gesagt. Aber gemeint ist, dass er dabei gezeigt hat. Mit seinen Fingern. Das steht nicht ausführlich da, wie er gezeigt hat. Aber das ist logisch. Wenn jemand sagt, will 30 und er hat nur 10 Finger, was soll er machen? Er besorgt sich noch 20 weitere? Nein. Er zeigt einfach 3 mal 10. Also hat er gesagt, der Monat hat so und so viel oder so und so viel. Ha? Richtig? Das haben die Schwestern natürlich jetzt nicht gesehen. Ja? Aber ich habe einfach 3 mal 10 gezeigt und beim zweiten Mal 2 mal 10 und einmal 9 Finger gezeigt. Und das gehört natürlich zur wunderbaren Art des Propheten, den Leuten etwas zu erklären und beizubringen. Denn da kann niemand sagen, ich habe es nicht gehört, nochmal bitte. Warum hast du gehustet in dem Moment und du hast genießt in dem Moment und ich habe nicht gut auf? Nee, du brauchst nur sehen. Und deswegen ist auch einer der Sinn, dass man auch manchmal mit den Extremitäten etwas aufzeigt. In diesem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, macht er klar und deutlich, dass der Monat, jeder Monat, sowohl Ramadan als auch andere, manchmal 29 oder 30 Tage haben. Daraus können wir unter anderem entnehmen, dass der Monat nicht mehr haben kann. Das geht. Das heißt also, sollte man angefangen haben zu fasten. Wir wollen ja rechtliche Bestimmungen ableiten daraus, richtig? Der Fakir sagt jetzt was. Er sagt jetzt, okay, wenn jetzt also jemand behauptet, den Neumond gesehen zu haben, dann fangen wir an zu fasten. Und dann sieht er den Neumond nach 28 Tagen schon. Dann wissen wir gemäß diesem Hadith hundertprozentig, dass wir mindestens einen Tag zu wenig gefastet haben. Dass wir sehen. Und das ist auch schon passiert in der Geschichte, ja? Dass die Leute dann zu wenig gefastet haben und dann nachgefastet haben. Umgekehrt genauso. Wenn der Neumond erst später gesehen wird, Am Anfang war es, stellt sich also heraus, dass man zu früh angefangen hat zu fasten. Da kann man nicht sagen, nee, wir haben schon 30 Tage gesagt, erledigt. Nein, wenn der erste Tag gar kein Ramadan war, dann musst du eben noch einen Tag hinzufügen, dann waren es eben 31 Tage gefastet. Aber nur 30 Tage waren da auf einmal Ramadan. Der eine war eben, inshallah, eine zusätzlich gute Tat. Wie gesagt, das kann man aus diesem Hadith ableiten. Und sicherlich noch mehr. Wir gehen zum nächsten Hadith. Hadith von Abdullah ibn Umar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und mit seinem Vater zufrieden sein. Radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir sind eine Umma, die des Schreibens und Lesens unkundig ist. Wir schreiben weder auf, noch berechnen wir. Der Monat hat bei uns entweder so und so viel oder so und so viele Tage. Er meinte damit einmal 29 und einmal 30. Das heißt, mal so, mal so. Gemeint ist nicht abwechselnd, dieses Jahr 29, nächstes Jahr 30. Nein, es kann so sein und kann auch so sein. In diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird jeglicher Gedanke begraben, der besagt, dass mit dem Abschätzen im ersten Hadith, den wir vorhin gehört haben, damit die Berechnung gemeint sein könnte. Weil das manche Leute sagen, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr den Neumond nicht sehen konntet aufgrund von Wolken, dann schätzt ab. Könnte jemand sagen, ich schätze, der Hadith sagt nicht, wie ich schätzen soll. Also schätze ich ab, indem ich schaue, naja, die Monate vorher waren immer 29, also muss jetzt endlich mal ein 30er kommen. Oder umgekehrt, es waren immer 30, also muss mal 29 kommen. Oder die letzten Jahre war es immer 29, dann wird es auch dieser 29 sein. Okay? Diese Art von Schätzung hat der Prophet dann wortwörtlich abgelehnt. Also das ist jetzt nicht nur eine Interpretationssache mehr. Das heißt, wer hier jetzt tatsächlich nach der Berechnung geht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass er uns nicht irre gehen lässt. Weil die Irreleitung ist was? Die Irreleitung ist, dass man sich dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam widersetzt. Und bei so klaren Aussagen, stellt euch mal vor, wir würden die Türe dafür öffnen, dass man den klaren Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich ihnen widersetzen kann. Wo kommen wir denn da hin? Was bleibt denn dann unserer Religion noch übrig? Insofern sagt er sallallahu alaihi wasallam, wir sind eine Gemeinde, die des Lesens und Schreibens unkundig ist. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, ihr wisst, die Araber, die meisten, konnten weder lesen noch schreiben. Und allen voran unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber wichtig ist zu betonen, den Zusammenhang, es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass jemand nicht lesen und nicht schreiben kann, und der Unwissenheit. Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass jemand nicht lesen und nicht schreiben kann, und der Unwissenheit. Und der Beweis ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist von allen Menschen derjenige, der das meiste Wissen hat. Es gibt niemanden, der mehr Wissen hatte als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er konnte weder lesen noch schreiben. Und auch viele Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben ihr Wissen, weil das Wissen musst du ja nicht durch Bücher nehmen, das kannst du auch durch Hören erfahren, durch Merken, Fragen am Ende schon. Insofern, liebe Geschwister, natürlich ist es oft so, dass jemand, der nicht lesen, nicht schreiben kann, kein Wissen hat. Das kann schon sein. Aber es gibt keinen zwingenden Zusammenhang. Und deswegen will der Prophet alaihissalatu wassalam im Gegenteil, er will seine Umma dadurch loben. Als wollte er sagen, obwohl wir nicht schreiben können, obwohl wir nicht lesen können, sind wir diejenige Umma, die am meisten Wissen hat. Und zweitens, unsere Religion ist so einfach, dass sie von jedem umgesetzt werden kann. Denn wäre der Monat, der Beginn eines Monats und das Ende eines Monats abhängig von der Berechnung, wer hat die Möglichkeit dazu zu berechnen? Wer hat die Möglichkeit dazu zu berechnen? Und wenn du berechnest, woran orientierst du dich? Orientierst du dich am Südpazifik? Oder orientierst du dich an der Stelle, in der du dich befindest? Das heißt, selbst wenn man nach der Berechnung gehen würde, wird es das Problem, was manche Leute als ein Problem sehen, was ich nicht als ein Problem sehe. Manche sehen es ein Problem, dass Muslime in einem Land fasten und in einem Land nicht fasten. Manche Leute sehen das als Problem. Das ist kein Problem, weil wir beten jetzt hier kein Gebet in anderen Ländern der Welt. Wir beten jetzt vielleicht gerade im Maghrib oder Isha oder vielleicht oder so oder wo ist das Problem? Siehst du daran ein Problem? Oder wenn sie dort Maghrib beten, müssen wir jetzt alle Maghrib beten. Also warum sagst du dann irgendwas? Einfach, emotional. Kann nicht anders sein. Ja. Gibt keine logische Beweisführung dafür, aber egal. Insofern, liebe Geschwister, der Prophet a.s. will sie damit sagen, dass diese Scharia umsetzbar ist von jedem Muslim. Denn es ist abhängig gemacht von der Sichtung. Und sehen kann jeder. Und wenn er nicht sehen kann, dann lässt er ihm anders sehen. Wir schreiben nicht und wir berechnen nicht. Das heißt also, es ist ungesetzlich in Bezug auf die Berechnung eines Monats oder in Bezug auf die Bestimmung eines Monats, den Beginn bis Ende zu berechnen. Denn es ist ja nicht entscheidend, dass du das berechnest. Warum ist es nicht entscheidend, dass du das berechnest? Wer kann mir beweisen, aus dem Hadithen, den wir vorher gehört haben, und zwar fastet nicht, bis ihr ihn seht. Brecht euer Fasten nicht, bis ihr ihn wieder seht. Und solltet ihr ihn aufgrund von Wolken nicht sehen können, dann schätzt ab. Wer kann mir aus diesem Hadith ableiten, nicht was ich schon erklärt habe natürlich, ja? Wer kann mir aus diesem Hadith ableiten, dass die Berechnung absolut irrelevant ist? Und dass es nicht darum geht, ob der Mond da ist oder nicht da.
Das erste Befehlsform, Imperativ, und zwar das Sehen.
Das habe ich erklärt. Was du sagst, stimmt, aber das habe ich ja schon gesagt. Das heißt, ich wollte was Neues sagen. Nochmal, ich höre dich nicht gut. Ja, was heißt das? Sehr nah dran. Ja. Sehr nah dran. Vielleicht meint ihr, was ich will, aber ich möchte es noch klarer hören. Letzte Möglichkeit.
Also, dass man, wenn man nicht sieht, dass man die 30 Tage von hinten.
Ja, das haben wir, das steht ja nicht klar drin. Jetzt einfach, als er gesagt hat, wenn ihr ihn aufgrund von Wolken nicht sehen könnt, was heißt denn das? Heißt es, dass er da ist oder dass er nicht da ist? Er ist doch da. Er ist da. Er sagt dir, der Mond ist da, Achi. Blickst du das? Er ist da. Du hast berechnet, dass er da ist. Er sagt dir schon von Allah, der ist da, Punkt. Du brauchst nicht mal berechnen, das ist noch sicherer, als dass er berechnet wurde. Berechnung, man kann sich verrechnen. Also, ihr wisst in der Mathematik, in der Schule habt ihr auch nicht immer alle Aufgaben richtig gelöst. Okay? Die Astronomen, die können auch Fehler machen. Ja? Das passiert auch regelmäßig. Okay? Das heißt, das ist nicht das Problem. Er sagt jetzt, wir gehen jetzt davon aus, dass der Mond hundertprozentig da ist, im Horizont. Ist hinter den Wolken, du kannst ihn nicht sehen. Ich sag dir aber, dass er da ist. Er sagt, er fasst trotzdem nicht. Warum nicht? Ja, weil ich dir gesagt habe, du hast erst was mit dem siehst. Wie oft soll ich das mal erklären? Okay. Die Sache ist mehr als eindeutig. Okay? Dann gehen wir über zum nächsten Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, oder entweder heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, oder Abu al-Qasim sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt. Fastet, wenn ihr ihn seht. Brecht euer Fasten, wenn ihr ihn seht. Und solltet ihr ihn aufgrund von Staub oder anderem Ähnlichem nicht sehen können, dann vollendet die Anzahl der Tage von Schaban auf 30. Dieser Hadith, wie gesagt, bei Bukhari, bei Muslim, das brauche ich nicht jedes Mal dazu sagen, weil wir bewegen uns ja nur in diesem Bereich, sagt eindeutig, erklärt uns eindeutig den Hadith, den wir vorhin erfahren haben, indem es heißt, schätzt ab. Das heißt, schätzt ab, geht davon aus, dass es 30 Tage sind. Und diese Angelegenheit ist für den Faqih, für den Fiqh-Gelehrten, traumhaft. Weil welche Regel können wir davon ableiten? Vielleicht manche von euch, die Fiqh-Unterrichte verfolgen, gibt eine Regel, die wir, die sich durch den ganzen Fiqh durchzieht. Und gehört auch zu den fundamentalen 5 Regeln. Und die kann man sehr schön aus diesem Hadith ableiten, aus vielen anderen natürlich. Barakallahu fik. Auf Arabisch sagt man al-Yaqin la yuzaru bishak. Das heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Gewissheit ist was in diesem Fall? Ja, was ist jetzt gewiss in diesem Beispiel? Ja, ganz einfach. Gewiss ist, dass Schaban ist. Also jetzt nicht, wir sind jetzt im Rajab, ja? Ich weiß, verstehe. Ja? Aber nächsten Monat ist wohl Schaban, ne? So. Rajab ist der 7. Monat, Schaban ist der 8. Monat, Ramadan ist der 9. Monat. Das heißt also, wenn wir am 29. überlegen, sollen wir jetzt morgen fasten oder nicht, dann ist hundertprozentig sicher, dass wir heute gerade noch den 29. von Schaban haben. Und wir werden nicht sagen, morgen ist Ramadan, bis wir uns sicher sind, dass morgen Ramadan ist. Und deswegen sagen die Gelehrten, es geht nicht, dass du fastest im Sinne von, wenn es Ramadan ist, dann war es im Ramadan, wenn nicht, nicht. Also ich kann nicht sagen, ich faste vorsichtshalber. Ja, weil du darfst grundsätzlich gar nicht fasten im Ramadan, es sei, als Ramadan, es sei denn, es ist bestätigt durch eine von diesen 2 Möglichkeiten, dass der Monat eingebaut wird. Okay. Gehen wir zum nächsten Hadith. Der nächste Unterüberschrift lautet, fastet vor dem Ramadan nicht 1 oder 2 Tage. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt ja nicht vor dem Ramadan 1 oder 2 Tage fasten. Es sei denn, jemand hat eine Gewohnheit, dann soll er an diesem Tag fasten. Ihr sollt ja nicht 1 oder 2 Tage vor Ramadan fasten. Es sei denn, jemand fastet sowieso gewöhnlich, dann soll er an jedem Tag fasten. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, der Fiqh-Gelehrte überlegt sich erstmal, was meinte der Prophet alaihissalatu wassalam. 1 oder 2 Tage vor Ramadan beginnt, würde was bedeuten, am zum Beispiel 29. Schaban zu fasten und den 30. oder den 28. und den 29. zu fasten. Warum könnte man das machen? Um auf Nummer sicher zu gehen. Jemand könnte sagen, ich faste den 29. und auch morgen, auch wenn es nicht sicher ist, Ramadan, aber ich mache das, damit ich auf keinen Fall einen Tag von Ramadan verpasse. Der Prophet sagt, Aisha, mach das bitte nicht. Das ist Nummer 1. Aber das ist eigentlich nicht die zentrale Botschaft dieses Hadiths. Warum? Weil er sagte ja, sollte man aus Gewohnheit ausgerechnet an diesem Tag fasten, dann darf man. Okay. Insofern ist die zentrale Botschaft dieses Hadiths eine andere. Und wenn wir das, der Gelehrte verinnerlicht sich jetzt und überlegt sich, warum hat der Prophet ﷺ die Gewohnheit ausgenommen? Was ist Gewohnheit zum Beispiel? Jemand fastet montags und donnerstags. Und, oder jemand fastet jeden dritten Tag. Okay? Er fastet jeden dritten Tag. Und jetzt dieser dritte Tag, an dem er jetzt fastet, also fast ein Tag, zwei lässt er aus, fast ein Tag, zwei lässt er aus, fast ein Tag. Jetzt fällt dieser Tag ausgerechnet auf den 29. Schaban. Also eindeutig 1 oder 2 Tage vor Ramadan. Diesen Fall darf er fasten. Die Frage ist jetzt, der Gelehrte überlegt sich, die gesetzlichen Bestimmungen unserer Scharia, die haben alle einen Grund. Die haben alle eine Weisheit. Denn Allah Azza ist al-Hakim. Allah ist weise. Es gibt kein Gesetz ohne Weisheit. Es kann sein, wir verstehen sie nicht. Warum wir manche Rak'at 4 sind, manche 3, manche 4, manche 2, das verstehen wir nicht. Zumindest ich verstehe es nicht. Aber es heißt nicht, dass es nicht andere gibt, die es verstehen. Und wenn es nur Allah, also alleine ist, der das verstanden hat. Der ist weiß. Warum ist die Gewohnheit ausgenommen? طيب.
Weil er vielleicht zu spät erfahren könnte, dass Ramadan eben ist. Am nächsten Tag, weil er ein oder zwei Tage vorher fastet.
Na, er weiß halt, am 29. weiß er, dass kein Ramadan ist. Genau. Das kann nicht sein. Und er fastet jetzt an diesem Tag. Warum sollte er es zu spät erfahren jetzt?
Ja, weil er ist erst am Abend erfährt.
Wie andere auch, oder?
Ja, natürlich, aber der hat dann schon gefastet.
Er darf doch, was ist das Problem? Er kann doch vor Ramadan fasten. Warum, wenn er eine Gewohnheit hat? Ja, aus Gewohnheit darf er. Wenn er keine Gewohnheit hat, darf er nicht. Warum? Das ist der entscheidende Punkt. Einen falschen Abzug, warum sollte einen falschen Abzug am 29. Schaban welche falsche Abzug oder was? Für Ramadan. Es gibt keinen Muslim, macht das. Also kein Muslim auf die Idee, Schaban für Ramadan sagt. Es sei denn, er holt was nach, okay, das wäre was anderes. Okay. Nein, 29. kann nicht der Ramadan. Wir fügen um die Sachen einfach so einen zweiten Hadith hinzu, auch wenn er umstritten ist, aber die Bedeutung ist ähnlich. In dem Hadith heißt es, sobald die Hälfte von Schaban vorbei ist, fastet nicht mehr.
Schaban viel zu fasten. Also man sollte, wenn man das am Anfang des Monats sich die Nier nimmt, zu fasten, dann darf man da durchfasten. Einer, der erst nach der Hälfte des Monats anfängt, der sollte das nicht machen.
Warum?
Weil er es gesagt hat.
Aber das ist ja jedem klar. Aber wir wollen ja zwischen den Zeilen lesen und verstehen, warum die Gewohnheit ausgenommen ist. Ist so ganz einfach. Welcher Tag im Fasten, im Ramadan, fällt am schwersten? Der erste Tag. Weil man da noch nicht gewohnt ist. Versteht? Und nicht jedem Menschen fällt es überhaupt leicht, 30 Tage hintereinander zu fasten. Und deswegen sagen die Gelehrten, der Prophet ﷺ hat die Gewohnheit ausgenommen. Denn jemand, der ans Fasten gewöhnt ist, für den ist es kein Problem. Jemand, der es schafft, montags und donnerstags zu fasten, das heißt, er fastet und unterbricht Tage und dann fastet er wieder. Und dann unterbricht er Tage und fastet wieder. Es ist viel einfacher, durchzufasten. Und dann stellt sich dein Körper darauf ein, dass er die Nahrung nur am Abend bekommt. Deswegen nach 2-3 Tagen Ramadan. Selbst wenn es im Sommer ist, wie in Deutschland zurzeit, selbst wenn die Sonne erst spät abends untergeht, nach ein paar Tagen. Es gibt manche Leute, die haben riesige Probleme gehabt wegen ihrer Arbeit am ersten, zweiten, dritten Tag und danach haben sie den Rest der Zeit gefasst. Obwohl sie schwere Arbeiten hatten. Insofern ist das nicht das Problem. Deswegen, die Gewohnheit ist deswegen ausgenommen, weil wenn man an das Fasten gewöhnt ist, dann wird man auch nicht Probleme mit dem Fasten im Ramadan haben. Aber jemand, dem das Fasten schwer fällt, ja, der sowieso Probleme hat, den Ramadan zu fasten, der will sich auch noch aufbürden, vor Ramadan zu fasten. Das kann nicht sein, weil es kann nicht sein, dass du freiwillig fastest, auf Kosten deiner Pflicht. Ja. Und deswegen ist die Gewohnheit aus diesem Hadith ausgenommen. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wir nehmen noch inshallah ta'ala zwei Hadithe, dann sind wir mit dem Pensum fertig, inshallah ta'ala. Die Zeit ist dann auch vorbei. Die nächste Unterschrift lautet, der Monat kann 29 Tage haben. Der Monat kann 29 Tage haben. Salama radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal geschworen hat, zu manchen seiner Ehefrauen einen Monat lang nicht einzugehen. Als 29 Tage vorbei waren, ging er am Morgen zu ihnen. Man sagte zu ihm, O Prophet Allahs, du hast doch geschworen, einen ganzen Monat lang nicht zu ihnen einzugehen. Da sagte er, der Monat hat manchmal 29 Tage. In diesem Hadith gibt es natürlich eine Hintergrundgeschichte. Das ist, wie die Gelehrten gesagt haben, entweder die Geschichte mit Maryam oder Maria
radiallahu ta'ala anha, oder die Geschichte mit dem Honig, oder die Geschichte mit, als die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr Unterhalt verlangt haben und der Prophet alaihi salatu wasalam mit manchen von ihnen zornig geworden ist. Eine dieser drei Ursachen der Geschichte, was nicht näher erläutert worden ist, entscheidend für den Fiqh-Gelehrten ist, dass wenn jemand also schwört, einen Monat lang mit jemandem nicht zu reden oder einen Monat lang nicht zu essen, etwas Bestimmtes nicht zu essen oder einen Monat lang ein bestimmtes Haus nicht zu betreten oder einen Monat lang jemanden nicht mehr anzurufen, dann, wenn der Monat dann nur 29 Tage hatte, bricht er sein Schwur nicht, wenn er am 30. Tag quasi, was er dann der erste des nächsten Monats ist, das, was er sich selbst untersagt hat, doch begeht. Was soll damit gemeint sein? Es könnte ja sein, man sagt, wenn man einen Monat lang schwört, etwas Bestimmtes nicht zu tun, dass damit grundsätzlich 30 Tage gemeint sind. Ja. Aber ist nicht der Fall, damit könnten auch 29 gemeint sein. Und der letzte Hadith für heute, insha'Allah ta'ala, in dem sagte, die Unterüberschrift lautet, die Erläuterung der Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es gibt zwei Eid-Monate, die niemals weniger werden. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt zwei Monate, die niemals weniger werden. Es sind zwei Eid-Monate, Ramadan und Dhul-Hijjah. Was ist gemeint mit diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam? Wir wissen, dass diese beiden Monate besondere Monate des Jahres sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, euer Herr erschafft, was er will und wählt aus. Und zur Auswahl Allahs gehört zweifellos der Monat Ramadan und der Monat Al-Hijjah und auch andere Monate. Das heißt, er wählt manche Monate für eine Sache aus und andere Monate für was anderes aus, subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Hinweis auf seine vollkommene Rububiyya, subhanahu wa ta'ala. Dass er wählt, er bestimmt. Und subhanallah, was sind die wertvollsten 10 Tage des Jahres? Die ersten 10 Tage des 12. Monats. Natürlich findet darin die Hajj statt, und so, aber Allah hat bestimmt, dass das die wertvollsten Tage überhaupt des Jahres. Man würde denken, warum nicht die letzten 10 Tage von Ramadan? Sie haben gedacht, nein, das sind die letzten 10 wertvollsten Nächte. Aber reden von den Tagen. Weil warum nicht? Das ist Allahs Bestimmung. Und da er das bestimmt hat und keiner mitbestimmt hat, ist er unser Rabb, subhanahu wa ta'ala. Und er sagt in diesem Hadith, es gibt zwei Monate, die niemals weniger werden. Es sind zwei Eid-Monate, Ramadan und Dhul-Hijjah. Was soll damit gemeint sein? Soll gemeint sein, der gläubige Mensch will sich seinem Herrn im Monat Ramadan nähern. Er freut sich auf den Monat. Da Allah darin die Tore des Himmels weit aufreißt, da er die Möglichkeit hat, täglich Sünden zu tilgen, da er die Möglichkeit hat, sich bei Allah subhanahu wa ta'ala hochzuarbeiten. Jetzt kann es aber passieren, und das macht den Gläubigen traurig, dass der Monat nur 29 Tage hat. Er wollte die letzten 10 Tage I'tikaf machen. Er wollte die letzten 10 Tage fasten. Er wollte die letzten 10 Tage zeigen, was er drauf hat. Aber dann heißt es doch, morgen ist Eid. Und damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich tröstet, sagt er zu dir, mach dir keine Sorge. Deine Belohnung wird vollkommen aufgeschrieben. Als wäre der Monat 30 Tage. Und das gleiche gilt bezüglich der Vorzüglichkeit von Dhul-Hijjah. Egal, ob der Monat 29 oder 30 Tage hat, die Vorzüglichkeit der Taten in diesen Monaten bleibt erhalten und dir wird das niedergeschrieben, als wären die Tage 30 gewesen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Und wir machen inshallah ta'ala beim zweiten Block mit den Hadithen weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullah.